Level Up Klinikführung. Innovative Ideen für leitende Krankenhausärztinnen und Ärzte. Der Podcast zum CB-Chefärztebrief mit Dr. Benedikt Carstensen.
Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur heutigen Episode des Podcasts Level Up Klinikführung. Ich habe in meiner ärztlichen Zeit sowie in der Beratung und in Führungstrainings immer wieder wahrgenommen, dass Chefärztinnen und Chefärzte eine Art natürlichen Antrieb haben, den Nachwuchs möglichst gut auszubilden. Doch mit zunehmender Arbeitsverdichtung und weniger Spielräumen ist die Ausbildung immer häufig eine der ersten Sachen, die der Effizienzsteigerung auch zum Opfer fallen. Wie schafft man es trotzdem, dass PJler viel lernen und sich wohlfühlen? Darüber möchte ich heute mit Dr. Thomas Iman sprechen. Er ist Chefarzt einer Anästhesieabteilung bei Berlin und hat den PJ-Preis für eine ausgezeichnete Lehre von der BVMD bekommen. Lieber Thomas, schön, dass du da bist.
Lieber Benedikt, ganz herzlichen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf in deinem Podcast. Und ich freue mich sehr, dass wir über das Thema faire Ausbildung im PJ, auch in der ärztlichen Weiterbildung, heute ein bisschen sprechen dürfen. Ich freue mich sehr drauf.
Bevor wir zu deinem Geheimrezept für guten PJ-Unterricht kommen, gib uns doch mal einen ganz kurzen groben Abriss über deine Abteilung. Wie groß, wie viele Mitarbeitende, welches Spektrum und wie viele PJler sind da immer?
Ja, sehr gerne. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, wir sind ein Schwerpunktversorger im Nordosten von Brandenburg. Und wie gesagt, wir sind so ein Zwischendingens zwischen Schwerpunktversorger und Maximalversorger. Das heißt sozusagen relativ breites Spektrum. Und als Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie sind wir insgesamt ungefähr 60 Ärztinnen und Ärzte und verantworten sowohl die komplette Intensivmedizin als auch den kompletten OP, die Schmerztherapie und halt anteilig die Notfallmedizin hier für die Region. Also es gibt einige dann größere Häuser noch in Mecklenburg-Vorpommern, aber das ist so unser Aufgabengebiet. Von der Struktur relativ viele Fachabteilungen, also ich glaube 18 Stück insgesamt mit noch einem breiten Spektrum in der operativen Medizin und der Intensivmedizin, also eine HNO, eine MKG, eine Augen, eine Uro, eine HNO, eine Thoraxchirurgie, eine Allgemeinchirurgie, eine Gefäßchirurgie, eine Traumatologie, eine Gyn, eine Geburtshilfe, also im Prinzip das komplette operative Spektrum. Was wir halt nicht haben, ist eine Herzchirurgie. Da gibt es ein großes Herzzentrum in Bernau, direkt an der Grenze zu Berlin. Aber ansonsten haben wir eigentlich alle Fachabteilungen hier. Okay. Also wir sind akademisches Lehrkrankenhaus der Charité in Berlin, schon seit vielen, vielen Jahren. Und ist so, dass wir insgesamt im Haus immer so zwischen pro Tertial so zwischen 12 und 14 PJ-Studierende haben. Und in der Anästhesie sind, also wir haben 3 PJ-Plätze, sind meistens so zwischen 2 und 3 PJ-Studierende, die bei uns das PJ in der Anästhesie machen.
Das heißt, zeitgleich habt ihr etwa 4, 5, 6 PJler bei euch.
Genau, es hängt so ein bisschen davon ab, sozusagen, dass das Wintersemester ist ja das, also wo man im Oktober anfängt, ist ja das Tertial, was ja meistens, weil im Winter meistens mehr Studierende anfangen, das, was ein bisschen stärker ist, und das Frühjahrsemester sind meistens ein bisschen weniger, also zwischen 4 und 6 so. Das klappt aber ganz gut. Wir haben im Prinzip ja pro Tag 10 Anästhesie-Arbeitsplätze plus die Intensivstation. Das heißt, man kriegt die PJ-Studierenden auch so gut verteilt, dass auch jeder die Möglichkeit hat, sich auch gut einzubringen im Rahmen seiner Aus- und Weiterbildung.
Kommen wir doch gleich mal zu deinem Geheimrezept. Warum sind bei euch die PJler so zufrieden? Warum lernen die so viel? Was machst du anders oder was macht ihr in Eberswalde anders?
Also ich glaube, generell ist es so, dass die Stimmung im Haus relativ gut ist. Also klar, wir haben jetzt als Anästhesie jetzt den PJ-Preis fürs Wahlfach gewonnen. Ich sehe schon, dass so generell die Zufriedenheit im Haus auch in den anderen Fächern relativ hoch ist. Also das mal so als Grundvoraussetzung. Also es fängt schon im Prinzip damit an, dass man die PJ-Studierenden einfach willkommen heißt. Das heißt sozusagen am ersten Tag, wenn halt, also zum Beispiel jetzt nächste Woche, am 9. ist wieder Tertialwechsel bei uns im Haus. Das heißt sozusagen, wir treffen die PJ-Studierenden schon unten zusammen mit den Mitarbeiterinnen aus der Personalabteilung unten im Foyer, heißen sie einmal herzlich willkommen. Und dann gibt es halt eine Einführungsveranstaltung für die PJ-Studierenden. Im Vorfeld sind diese ganzen Sachen erledigt, wie EDV-Zugänge, Transponder, Namensschilder, die vertraglichen Sachen. Das ist im Prinzip im Vorfeld eigentlich alles schon geregelt. Und da ist natürlich auch mein großer Dank an die Personalabteilung, weil ohne eine funktionierende Personalabteilung, die sich einfach um diese Sachen auch mit Herzblut kümmern und einfach auch für die PJ-Studierenden einfach zur Verfügung stehen, sei es per Telefon oder per E-Mail, würde sowas einfach gar nicht funktionieren, diese ganze Vorbereitung. Und dann gibt es halt am ersten Tag so dieses ganze Organisatorische, was halt so anfällt, also Pflichtschulungen, Einführung in das KIS-System, Datenschutz, Hygiene, also im Prinzip so die rechtlichen Sachen, die man für so ein PJ einfach machen muss und halt einfach wissen muss. Das ist so also ein bisschen am ersten Tag so. Das ist im Prinzip noch so in der großen Gruppe und dann werden so die PJ-Studierenden auf die einzelnen Abteilungen verteilt, so. Ich setze mir einfach eigentlich so 4 bis 6 Wochen schon mal so einen Termin-Reminder. Und wenn aus der Personalabteilung dann nichts kommt, dann frage ich einfach mal aktiv nach und frage so. Das macht unsere Personalabteilung wirklich immer eigentlich relativ zuverlässig. Die schicken uns einfach dann sozusagen, also die kriegen ja im Prinzip dann einen Auszug aus dem PJ-Portal und gesagt sozusagen, der und der hat jetzt wirklich definitiv zugesagt. Der hat den PJ-Platz jetzt auch angenommen, hat nicht getauscht. Und dann schreiben wir einfach wirklich eine freundliche E-Mail. Herzlich willkommen, PJ geht am so und so vielten los. Dann treffen wir uns. Und wir stellen auch die Abteilung schon ein bisschen vor. Und sagen sozusagen, das ist unsere Abteilung, das sind die möglichen Lernziele, die es bei uns gibt, so dass man einfach so ein bisschen eine Möglichkeit hat, einfach schon mal so sich im Vorfeld über die Abteilung zu informieren. Auch so ein bisschen Struktur schon darstellen, welche Fachabteilungen es gibt. Was ich halt auch mal mache, ich bitte die PJ-Studierenden auch immer, sich kurz vorzustellen, dass sie einfach sozusagen, weil die Abteilung ist natürlich relativ groß und das ist einfach toll, wenn man halt im Vorfeld schon weiß, sozusagen fängt ein neuer PJ-Studierender an, der heißt so und so, hat vielleicht so ein bisschen die Interessen, möchte das und das gerne machen. Und wenn sie möchten, dürfen sie auch immer ein Foto mitschicken, dass man einfach schon mal so ein Gesicht, naja, ist ja immer so ein bisschen das Problem, nicht? Sozusagen, man weiß ja immer so ein bisschen, wie es im OP funktioniert, nicht? Und wenn da irgendjemand Neues kommt, dann fragt er erst mal, wer sind die denn so? Das ist in so einem OP ja manchmal ein bisschen anders die Stimmung, also genau, das ist immer nur wichtig, dass man einfach weiß, sozusagen, es fängt jemand Neues an.
Und dann dürfen die alle vorher ein Bild von nur ihrer Augenpartie schicken.
Ja. Naja, ich meine, das ist eher genau. Ich meine, das mache ich immer. Also das mit der Vorstellung und dem Foto mache ich immer freiwillig sozusagen. Aber die meisten machen es eigentlich so. Also ich schreibe mir sozusagen, es würde uns freuen, wenn sie sich einfach kurz vorstellen.
Okay.
Das kommt eigentlich wirklich ganz gut an bei den PJ-Studierenden so, ne? Weil die einfach sozusagen merken, man hat einfach Interesse.
Okay, also das ist dann so eine Art, läuft bei dir unter Vorbereitung oder sozusagen vor dem eigentlichen PJ, dann erster Tag PJ, hast du schon so ein bisschen erklärt und dann während des PJs, was macht dir anders?
Also was ich dann immer noch persönlich mache, dass ich einfach sozusagen am ersten Tag wirklich auch die Leute nochmal zu mir ins Büro bitte, einfach so, dass wir mal so ein kurzes Gespräch machen, einfach sozusagen, wo steht man so, was sind halt die Interessen, das Lernziel, Interesse fürs PJ, das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich in der Anästhesie. Also ein Drittel sagt sozusagen, oh, ich will eigentlich schon ganz lange Anästhesistin oder Anästhesist werden und weiß eigentlich schon so. Dann gibt es ein Drittel, wo die halt sagen, naja, ich könnte mir Anästhesie durchaus vorstellen, bin mir auch noch nicht ganz sicher. Ich könnte mir zum Beispiel auch vielleicht Innere vorstellen oder ein chirurgisches Fach so. Und dann gibt es halt noch so ein anderes Drittel, was halt schon definitiv weiß, möchte halt gern, sagen wir so als Beispiel HNO, darin werden, habe auch schon eine Stelle, aber gibt dann einige Kollegen, die sagen, ich würde halt gerne nochmal Anästhesie machen, um so ein bisschen diese Notfallskills einfach so kennenzulernen. Nicht? Deswegen, also das alles drei finde ich ja auch komplett in Ordnung. Nicht? Deswegen, aber dass man einfach sozusagen zu Anfang des Gesprächs einfach so ein bisschen mal guckt, sozusagen, was sind denn so die Lernziele, was möchte ich jetzt auch speziell mitnehmen. Ich hatte einen Kollegen vor 2 Jahren, der wollte Allgemeinmediziner werden und der hat gesagt, sozusagen, naja, Intensivmedizin finde ich jetzt nicht so interessant, ich würde halt gerne in die Schmerztherapie gehen, weil er sagt, das ist eigentlich das, was ihn für die Allgemeinmedizin eigentlich sozusagen auch mehr interessiert, was er auch vielleicht gibt. Also solche Sachen kann man einfach dann in diesem ersten Gespräch einfach nochmal auch absprechen und sagen, und ich stelle dann einfach noch ein bisschen die Abteilung vor, wie es halt einfach so funktioniert, nicht? Was für Lernmöglichkeiten haben wir, was für Skills können wir machen, sozusagen, was sind so auch die Ziele und Erwartungen von uns, aber auch von den PJ-Studierenden.
Genau. Und das machst du dann quasi initial mit jedem persönlich?
Ja, so ein bisschen so als, es gehört für mich eigentlich so ein bisschen dazu, so als Onboarding-Prozess. Ich meine, der Onboarding-Prozess beginnt ja 4 bis 6 Wochen vorher und dann im Prinzip das halt so als Schluss sozusagen des Onboarding-Prozesses.
Genau. Okay, aber das ist, während die PJler dann schon bei euch sind?
Ja, das Gespräch sozusagen schon dann am ersten Tag.
Genau. Okay, und wie geht's dann weiter?
Und dann haben wir es halt so strukturiert, halt, wir machen ja generell immer so eine 2-Tagesplanung, also sowohl vom OP-Plan, aber wenn der OP-Plan fest ist, macht unser OP-Koordinator auch dann im Prinzip eine Personaleinsatzplanung und dann legt er eigentlich auch schon fest, in welchen Sälen halt PJ-Studierende sozusagen mit eingeteilt werden können und schreibt die sozusagen auch namentlich schon mit dazu, dass man einfach so ein bisschen auch schon weiß, dass man eigentlich, man definitiv weiß man einen Tag vorher, wo man am nächsten Tag halt eingeteilt ist, damit man sich auch so ein bisschen sowohl auf das Fachliche, also das anästhesiologische Skill vielleicht vorbereiten kann, wenn in dem Saal was Besonderes ist, aber man halt einfach auch schon weiß, welcher Patient kommt dran, vielleicht auch mal einen Tag schon vorher in die Patientenakte gucken, kann sich schon ein bisschen darauf vorbereiten. Wir gucken eigentlich schon, dass wir die PJ-Studierenden halt immer einen Fach- oder Oberarzt oder fortgeschrittenen Kollegen in der Weiterbildung zuteilen, dass man einfach sozusagen da auch die Möglichkeit hat, gewisse Skills einfach auch schnell zu erlernen.
Ihr macht ja sicherlich auch PJ-Unterricht. Wie ist der bei euch strukturiert?
Wir haben zum einen so eine fachübergreifende PJ-Fortbildung für alle PJ-Studierenden bei uns im Haus. Das gilt eher so ein bisschen Thema M3-Vorbereitung, so für innere Chirurgie. Einmal pro Woche, immer am Mittwochnachmittag gibt es diese fachübergreifende Fortbildung für alle PJ-Studierenden. Gibt es auch ein Curriculum dazu, das im Vorfeld halt einsehbar ist und wo es im Woche vorher auch mal eine E-Mail-Einladung gibt mit dem Thema und Referenten. Das ist so das, was fachübergreifend für alle PJ-Studierende ist. Und in der Anästhesie, neben der praktischen Ausbildung in dem OP und auf der Intensivstation, machen wir es halt auch immer so, dass wir einmal die Woche so ein PJ-Gespräch machen. Mache ich immer persönlich. Ist im Prinzip so, wir haben als Vorschlag immer 16 Themen schon vorbereitet, dass man so im Prinzip so in 16 Wochen einmal durch die Anästhesie und Intensivmedizin geht. Fairerweise muss man sagen, in den letzten Tertialen hat es sich immer so etabliert, dass die KollegInnen im PJ einfach auch selber Vorschläge gemacht haben, dass wir, glaube ich, einfach auch über ganz andere Sachen gesprochen haben, die wir so vorgeschlagen haben. Aber das bereite ich dann einfach mal kurz vor und ist dann im Prinzip wie so ein kleines Anästhesie-Kolloquium für PJ-Studierende.
Das wäre meine Frage nochmal. PJ-Gespräch, bedeutet das 1:1 oder?
Klar, ich mache immer so Mini-Teachings auch im OP. Das sind immer One-to-One. Diese PJ-Gespräche machen wir in der Gruppe sozusagen. Das ist meistens so, ist so wie so eine Kleingruppe 1:4. Also wir haben zwar so Skripte dafür auch schon vorbereitet, dass man einfach auch weiß, sozusagen ein Skript zum Beispiel ist so Allgemein-Anästhesie, einmal ist Regional-Anästhesie. Das haben wir schon vorbereitet, aber es ist jetzt keine Veranstaltung mit Folien oder so. Das heißt, es geht eher so ein bisschen, man spricht Patientenfälle durch oder spricht gewisse Skills einfach nochmal durch, so in der kleinen Gruppe.
Und das ist dann quasi nur für die PJler und dann habt ihr vermutlich auch nochmal eine Weiterbildungsveranstaltung für alle in der Abteilung, wo auch die PJler teilnehmen, oder?
Klar, also sozusagen, wir haben natürlich auch noch im Rahmen der ärztlichen Weiterbildung ganz normale Fortbildungsveranstaltungen und Weiterbildungsveranstaltungen, die wir im Haus machen. Wie gesagt, also es ist so, dass halt es gibt einmal pro Woche eine Weiterbildung, die ist so ein bisschen strukturiert nach Weiterbildungsmöglichkeiten für KollegInnen in Weiterbildung. Dann gibt es einmal eine Weiterbildungsveranstaltung für die ganze Klinik. Dann gibt es noch eine Weiterbildungsveranstaltung speziell für die Intensivmedizin. Dann haben wir noch so ein Fortbildungsformat, nennt sich der spezielle Fall, wo halt KollegInnen immer spezielle Fälle vorstellen und so die Learnings daraus besprechen. So eine Mini-M&M-Konferenz. Vom Level deutlich weniger hoch aufgehängt als eine M&M-Konferenz, aber die sind auch nicht so schwerwiegend wie Fälle bei der M&M-Konferenz. Also einfach sozusagen, wo einfach KollegInnen einen Fall vorstellen und sagen, da war jetzt irgendwas Besonderes, was Interessantes oder was irgendwie, wo man was verbessern könnte. So, das ist so ein bisschen das. Ist in der Tat eine Initiative, die von den KollegInnen aus der Weiterbildung kam, so, die das selbst initiiert haben. Aber das ist so ein bisschen dann. Und dann haben wir halt noch so zwei Formate, die so als Mikro-Learning sind. Also es gibt so einmal so ein Medikamentenquiz, wo es im Prinzip darum geht, jeweils einer Sache eine richtige Sache zu einem Medikament zum Beispiel. Dann geht es immer so Reihe um und der Letzte, der sozusagen was Richtiges weiß, hat dann gewonnen und ist dann sozusagen Pharma-Genie für Propofol zum Beispiel so. Also das machen wir immer so nach einer Spätbesprechung, dauert 10 Minuten, ist aber so ein Mikro-Learning-Format.
Schön. Habt ihr noch andere Mikro-Learning-Formate?
Wir haben das und wir haben es halt morgens vor der Frühbesprechung manchmal so, dass wir einmal im Monat so ein Mikro-Learning machen zu irgendeinem Thema, was jetzt gerade in der Literatur war. Also es war neulich mal so ein Mikro-Learning, wie ziehe ich zum Beispiel Noradrenalin in der Perfuserspritze auf? Also es ist ja irgendwie ein Milliliter, der auf 50 aufgezogen wird. Und da hängt es halt extrem davon ab, wie man es halt aufzieht. Ne? Es gibt halt so ein Lifehack, dass man einfach ein bisschen Luft oben mit reinzieht und die Spritze dann einmal so schwenkt, wieder zurückschwenkt und dann vermischt es sich deutlich besser, als wenn man sozusagen nur, weil sonst hat man immer das Problem, dass in der Spritze man nie weiß sozusagen, wo ist denn jetzt meine Verdünnung. Genau, und sowas, das machen wir mal so als wirklich Mikro-Learning in der Frühbesprechung.
Also das heißt, ich habe jetzt verstanden, ihr habt quasi so eine Art Vorbereitungsphase, am Anfang so eine Art Planung, was die PJler dann eben erleben werden. Dann werden sie währenddessen sozusagen immer tagtäglich durch den OPE-Koordinator zugeteilt. Gleichzeitig habt ihr mehrere Fortbildungsformate, erstmal für alle PJler, aber dann auch für die Anästhesie-PJler und dann nochmal im Rahmen für die ganze Anästhesieabteilung, teilweise mit Mikro-Learning-Formaten. Wie stellt ihr denn oder die PJler sicher, dass sie sich in der Weise entwickeln, wie ihr das wollt? Also du hast initial was von Lernzielen gesagt. Wie kontrolliert ihr das oder die PJler? Können die das einfordern? Fordert ihr das ein?
Dass wir, also wie gesagt, wir machen halt einmal dieses Eingangsgespräch, da kriegt man schon so ein bisschen mit, auf welchem Level die halt starten. Das ist ja manchmal auch unterschiedlich, was auch vollkommen okay ist. Das hat man nachher in der ärztlichen Weiterbildung auch, dass man einfach KollegInnen hat, die auf unterschiedlichen Levels starten. Man muss die einfach so ein bisschen dann auf verschiedenen Levels einfach abholen. Da gibt es halt die E-Pass. Das ist sozusagen für, in der Tat, für die Innere, für die Chirurgie und für die Anästhesie sind halt E-Pass vorgegeben, dass man einfach sozusagen die halt einfach dann auch im Rahmen des Tertials halt ausfüllen muss. Die sind natürlich dafür da, dass man sozusagen einfach sozusagen, da gibt es auch für die Anästhesie gibt es 15 Stück und von diesen 15 Stück muss man, glaube ich, 12 im Rahmen des Tertials abgearbeitet haben. Und es gibt dann noch einmal eine Schluss-EPA, die so ein bisschen den Verlauf auch im PJ kennzeichnet. Das heißt, da hat man schon mal so einen Eindruck, was wir dann zusätzlich einmal nochmal gemacht haben, dass wir im Prinzip so ein ganz kleines Heftchen gemacht haben, wo man im Prinzip so die ganzen Skills, die es so in Anästhesie gibt, einfach zum Abkreuzen hat, dass man einfach so ein bisschen einen Überblick hat, wo steht denn der PJ-Studierende. Weil meine EPA ist eine Sache, aber sozusagen zu gucken, was ist denn sozusagen jetzt als Lernziel im PJ schon erreicht, da geht es ja in der Anästhesie oder auch in anderen Fächern ja auch ein bisschen um Zahlen. Das heißt so, wie viele Intubationen hat man schon mal unter Anleitung gemacht, wie viele Arterien hat man schon mal gelegt, sodass man das einfach auch vielleicht zum Ende des Tertials einfach mal abgleichen kann. Wir machen immer anhand dieses Heftes zur Hälfte des Tertials, ich sag mal so ein Kassensturz, dass man sozusagen guckt, was fehlt denn noch, was wäre nochmal interessant, was würden vielleicht auch die PJ-Studierenden nochmal sehen, auf welche Fachrichtung würden die vielleicht nochmal sehen, dass man so die letzte Zeit des Tertials, die letzte Hälfte nochmal Zeit hat, um das ein bisschen auszugleichen. Manchmal ist es vielleicht so, dass halt irgendwann, vielleicht ist es jetzt nicht böse gemeint, aber vielleicht einfach noch nie in der Gyn war, so, ne, weil es vielleicht einfach noch nie jemand aufgefallen ist, dann kann man es ja gut in der zweiten Hälfte nochmal gut ausgleichen, oder wenn ihr es nie noch nie jemanden intrakraniellen Eingriff gesehen hat, weil es sich irgendwie anders ergeben hat. So, ne? Eigentlich kriegt man das mit so 4, 5 PJ-Studierenden eigentlich schon ganz gut hin, aber man ist so, dass irgendjemand sagt, oh, das habe ich noch nie gesehen, das würde ich gerne mal sehen. So, oder vielleicht auch mal machen. Das geht eigentlich ganz gut mit diesen Heftchen. Das ist jetzt irgendwie kein, man könnte es sicherlich auch, die E-Pass sind in der Tat digital abgebildet, könnte man sicherlich auch mal auf eine App umstellen, hätte jetzt den gleichen Effekt.
Und gibt es bei euch eine Oberärztin oder einen Oberarzt, der oder die vorrangig für die PJler als Ansprechpartner?
Ja, haben wir schon. Also wie gesagt, das ist ja sozusagen auch immer eine Teamaufgabe. Ne? Damit meine ich das komplette Team. Da braucht man ein Team sowohl aus der Pflege als auch aus dem ärztlichen Bereich. Und dann nehme ich auch die KollegInnen in Weiterbildung explizit mit ein, ne? Denen das einfach auch Spaß machen muss. Ne? Deswegen, weil sonst, also es ist ja schon ein bisschen so auch Teamsport, sag ich mal, eine Teamaufgabe. Ja. Ne? Und in der Tat ist es so, dass wir für den OP, also wir haben es eigentlich so organisiert, dass wir halt für jeden Bereich, also für die Anästhesie, für die Intensivmedizin und für die Schmerztherapie haben wir eine leitende Oberärztin oder einen leitenden Oberarzt. Und das sind auch diejenigen, die dann im Wesentlichen, also gerade in der Anästhesie, so auch Aus- und Weiterbildung verantworten. Das sind auch die, die dann an dem, die auch keinen eigenen Saal haben, im Prinzip für Aus- und Weiterbildung zur Verfügung stehen.
Und wie nah bist du an den PJ-Lern dran?
Na, schon relativ nah, ne? Weil ich einfach denke, das ist einfach auch zum einen wichtig als Chefarzt den strukturellen Rahmen vorzugeben. Aber auch diese Teachings, die wir jetzt gerade angesprochen haben, die mache ich für die PJ-Studierenden auch wirklich, wirklich selber.
Ah, die machst du? Und die Teachings, wo du quasi wöchentlich mit...
Genau.
Okay, das heißt, du nimmst dir jede Woche von deiner eigenen Zeit 60 oder 45 Minuten.
Ja, eine gute Stunde. So, also es hängt ein bisschen ab sozusagen. Also es ist so immer so ein bisschen so, manche Themen sind auch, also aber eigentlich 60 Minuten eigentlich immer sozusagen. Manchmal geht es auch ein bisschen länger so, hängt auch ein bisschen davon ab, was man für ein Thema halt macht. Da gibt es ja manchmal Themen, die sind ein bisschen kompakter. Manchmal dauert es auch 1,5 Stunden. Und letzte Woche haben wir zum Beispiel einfach mal eine Intensivvisite von einem Patienten auf der Intensivstation gemacht, wo wir einfach den Fall dann sozusagen exemplarisch einfach mal durchgesprochen haben. Wie macht man denn eine Intensivvisite? Wie arbeitet man das strukturiert ab? Und wo achtet man denn drauf? Was sind so Pitfalls? Und dann so ein bisschen das Krankheitsbild von dem Patienten einmal so exemplarisch durchgesprochen. Weil das natürlich auch das war so ein bisschen Wunsch der Studierenden, weil das natürlich auch ein Thema ist, also eine strukturierte Patientenuntersuchung, die ja auch im M3 vorkommt. Also gut, da haben wir jetzt keine Intensivpatienten, aber so die Skills, die Untersuchungstechniken sind ja auch, wenn ihr es in der inneren Chirurgie macht oder auf einer Intensivstation beim entsprechenden Patienten, sind ja gleich, ne? Deswegen.
Und was ist das Ziel letztlich? Was sollen die PJler am Ende des PJs dann können bei euch?
Im OP ist eigentlich unser Ziel eigentlich immer so, dass man nach dem PJ-Tertial eine Unteranleitung, eine einfache Narkose beim nicht schwer erkrankten Patienten eigenverantwortlich durchführen kann. Also man weiß, wie funktioniert das mit der Medikamentengabe, was sind so die Pitfalls sozusagen zu Anfang der Narkose, wie funktioniert das mit der Atemwegssicherung. So, das ist eigentlich sozusagen das eine Lernziel. Dann klar, die anderen Lernziele sind halt so sichere Maskenbeatmung, Zugänge sicherlegen, vielleicht auch mal unter Anleitung ZVK, Arterie legen, das sind schon so Lernziele auch für den OP. Für die Intensivstation, das sind die meisten ja immer nur 4 Wochen, weil man es ja so ein bisschen einteilen muss, ist eigentlich so das, was wir eigentlich gerade schon gesagt haben, also strukturierte Untersuchung eines Intensivpatienten mit Erstellen eines Therapieplans. Man kann jetzt in 4 Wochen nicht die komplette Intensivmedizin erlernen, aber so strukturierte Patientenuntersuchungen und so ein bisschen auch eine Patientenvorstellung im Rahmen der Intensivvisite, das sind so das eine Lernziel. Das andere Lernziel wäre für die Intensivstation eigentlich so Vorbereitung und Durchführung eines Intensivtransportes eines, also Patient, der auf der Intensivstation ins CT muss oder irgendwo in die Angio, so dass man das einfach so vorbereitet und einfach plant.
Also, das sind ja schon aus Studentensicht attraktive Ziele, und wenn die dann am Ende das können, dann fühlen die sich sicherlich auch gut und befähigt. Eine Frage hatte ich, also wenn ihr sozusagen die PJ aufteilt auf die einzelnen OP-Säle, zu welchen Kolleginnen und Kollegen gehen die? Also wo werden die zugeteilt und wie stellst du oder stellt ihr als Team sicher, dass die dort gut ausgebildet werden? Also ich habe in meiner Laufbahn ganz viele super Fachkräfte gesehen, die es schwer hatten, Dinge zu vermitteln, und dann vielleicht auch, ich sage mal, mittelmäßige Fachkräfte, die aber extrem gut im Vermitteln waren. Wie gehst du da vor? Schulst du deine Leute oder weißt du, wer was wie kann, mit welchem
Ich
Herzblut?
glaube, was ja wirklich ein Problem ist, dass wir auch weder im Studium noch in der ärztlichen Weiterbildung, also dieses Thema Lehre und Ausbildung kommt ja eigentlich so gut wie nicht vor. Also das heißt, es bringt einem ja keiner bei, wie mache ich eine gute Vorlesung, wie mache ich eine gute Bedside-Visite, wie mache ich eine gute Studentenausbildung. Es ist schon so, dass wir einfach auch darauf angewiesen sind, dass man einfach weiß, sozusagen, wem das einfach auch ein Anliegen ist und wer das einfach auch so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl machen kann. Ich weiß sehr wohl, dass es einfach auch KollegInnen gibt, denen das vielleicht nicht so viel Spaß macht und die das vielleicht auch nicht, denen das nicht so ein Anliegen ist. Zum einen muss es natürlich so sein, dass man die PJ-Studierenden einem Kollegen zuteilt, der auch schon so ein bisschen fachliche Expertise hat. Denn nur wenn man die fachliche Expertise hat, dann hat man auch so ein bisschen den, ich sag mal so, den gedanklichen Mindset, das einfach auch so weiterzugeben zu können. Das hat nicht unbedingt was mit der Facharztqualifikation zu tun. Also ich habe wirklich auch zwei, drei KollegInnen in Weiterbildung, die mir einfallen würden, die machen das super. Ja, mit einer wirklichen, total guten didaktischen Kompetenz, auch mit einer inhaltlichen Ruhe, machen das teilweise besser als manch Oberarzt. Also das Teaching, sage ich mal so. Ne? Denen fehlt vielleicht manchmal noch so ein bisschen die fachliche Expertise und einfach der Facharzttitel so, aber inhaltlich das Teaching viel, viel besser als ein Oberarzt.
Super.
Wir haben ja auch mal ein bisschen Auswahl. Wir haben pro Tag im OP 10 Anästhesie-Arbeitsplätze. Wir haben in der Sprechstunde noch 3 Anästhesie-Arbeitsplätze. Das heißt, wir haben so roundabout im OP Anästhesie 13 Anästhesie-Arbeitsplätze plus auf der Intensivstation nochmal. Das heißt, wir haben schon so ein bisschen auch Verteilungsmöglichkeiten. Auch wenn es jetzt 6 sind, ist trotzdem immer noch die Hälfte der Anästhesie-Arbeitsplätze ohne PJ-Studierende. Also ein bisschen der Vorteil natürlich an so einem größeren Haus.
Absolut. Okay, super. Hast du sonst noch andere Erkenntnisse in den letzten Jahren gemacht bezüglich PJ-Ausbildung oder Weiterbildung, wo du sagst, oh, das hättest du auch gern schon früher gewusst oder erlebt,
Ja, ich
erkannt?
glaube, es ist einfach sozusagen, also bevor es den PJ-Preis gab, gab es ja schon dieses Zertifikat, faires PJ von der BVMD. Und das sind natürlich einfach so Sachen, die als Abteilung wirklich einfach umzusetzen sind. Das sind einfach solche Sachen wie, also gibt's einen Mentor, gibt's einfach den Zugang, also das, was ich vorhin schon ein bisschen erläutert hatte, nicht? Also gibt's sozusagen diese Zugänge für EDV, IT, gibt's einen Schlüssel, gibt's einen Spind, gibt's eine auskömmliche Bezahlung fürs PJ. Ich glaube, Voraussetzung für das Zertifikat, faires PJ ist zumindest die Hälfte vom BAföG-Höchstsatz. Wird Arbeitskleidung gestellt, einfach solche Sachen, wo man sagen würde, ja, ist heutzutage eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also, oder auch ein Arbeitsplatz für einen PJ-Studierenden auf der Intensivstation. Kann man als Klinik relativ einfach organisieren. Und das wäre mir, glaube ich, ein Anliegen, wenn das sozusagen einfach alle Kliniken machen würden, dann hätten wir einfach schon mal ein organisatorisches Problem weniger.
Letzte, vielleicht ein bisschen provokante Frage. Ist guter PJ-Unterricht günstiges Recruiting?
Na, ich glaube schon. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich das rumspricht. Das sehen wir auch in den Bewertungen. Wir sehen auch sozusagen, auch wenn jetzt nicht alle Leute Anästhesie und Anästhesistin und Anästhesist werden wollen, was ja auch langweilig wäre, ja, weil also kommt ja keiner will nur einfach eine Narkose. Das heißt, wir brauchen ja auch gute operative Kollegen, wir brauchen gute Kollegen in der inneren, in den konservativen Fächern, weil sonst wird es als Anästhesist einfach auch langweilig. Aber was wir schon merken, sozusagen, man kommt einfach ins Gespräch. Man kommt ins Gespräch mit PJ-Studierenden, man kommt ins Gespräch auch mit Kolleginnen in Weiterbildung. Weil natürlich ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis. Ich meine, so das Konzept, was wir im PJ machen, mit den PJ-Studierenden, machen wir in ähnlicher Form auch für ärztliche Kollegen in Weiterbildung. Es wäre ja auch Quatsch, sozusagen mit den PJ-Studierenden gut umzugehen und mit den anderen nicht. Also Außenweiterbildung ist uns schon ein Anliegen. Und das merkt man, glaube ich, dass einfach sozusagen, dass in der Community einfach, man wird einfach bekannter, es spricht sich halt rum, ist vielleicht auch mal jemand, der sozusagen sagt, ah, guck mal, ich habe da PJ gemacht oder ich kenne jemanden, der hat da PJ gemacht, das war total gut. Das wäre ja vielleicht auch mal eine Alternative für eine ärztliche Weiterbildungsstelle. Also ich habe ein Drittel von KollegInnen, die aus Berlin pendeln. Das heißt, wir sind auf diese Berliner Mediziner-Bubble schon auch angewiesen, also generell als Krankenhaus. Insofern, das spricht sich schon rum. Das ist sozusagen, und das ist, glaube ich, auch so ein Alleinstellungsmerkmal dieses Hauses, dass uns einfach auch, dass ein echtes Anliegen ist, Ausbildung in dem Haus auch wirklich auf einem hohen Level, zu betreiben.
Super. Thomas, ich danke dir herzlich für das Gespräch heute. Wir haben, glaube ich, relativ viel mitgenommen. Vielleicht so als kurzer Recap, was sozusagen bei dir entweder vielleicht speziell, aber zumindest mit Erfolgsfaktor ist, ist die Zusammenarbeit mit den Personalern scheint anscheinend relativ gut zu klappen. Das ist vielleicht nochmal wichtig, was manche nicht in dem Maße auf dem Schirm hatten. Dann diese Vorbereitung mit Willkommensmail und Lernzielen. Das Verständnis sozusagen, dass PJ-Unterricht oder die PJ-Ausbildung so eine Art Teamaufgabe ist, was sozusagen alle ärztlichen Hierarchien einschließt, aber auch die Pflege. Dann die Mikro-Learning-Formate oder die regelmäßigen Ausbildungsformate, Mentoring und das Ganze erstmal, weil man davon überzeugt ist, dass die Ausbildung wichtig ist, weil irgendwann brauchen wir auch gute Ärztinnen und Ärzte, also wir persönlich. Und natürlich das Ganze einfach auch unter dem Gesichtspunkt, dass das ein günstiges Recruiting ist. Lieber Thomas, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Bis
Tschüss.
bald, vielen lieben Dank.
Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt Level Up Klinikführung. Weitere spannende Themen finden Sie auf cb.iww.de, dem Online-Portal zum CB-Chefärztebrief.